hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge des Podcasts Radwissen. In unserem Podcast dreht sich alles um das Fahrrad als Verkehrsmittel. Gemeinsam mit unseren Gästinnen sprechen wir über aktuelle wissenschaftliche Studien und Projekte aus dem Bereich Radverkehr. Und für alle, die uns noch nicht kennen, ich bin Elena Steinrücke, Geografin und ich arbeite als Projektmanagerin bei Fair Spaces.
Ich bin Caroline Kruse, Verkehrswissenschaftlerin und Betriebswirtin sowie Gründerin und Geschäftsführerin von Fair Spaces. Fair Spaces ist eine Mobilitätsberatungs- und Konzeptagentur mit Sitz in Berlin und wir unterstützen Kommunen, nachhaltige und gerechte Mobilität zu fördern, indem wir Mobilitätskonzepte erarbeiten, Beteiligungskonzepte durchführen und auch Wissen vermitteln, wie auch in diesem Podcast. Ja, die kalte Jahreszeit hat begonnen und passenderweise widmen wir uns heute dem Thema Radfahren im Winter. Wir freuen uns dafür, zwei ExpertInnen aus der Forschung und Praxis dabei zu haben. Hallo Britta, hallo Sven, schön, dass ihr heute dabei seid.
Hallo.
Hallo.
Britta und Sven werden uns heute das Projekt EWIN, effizienter Winterdienst auf Radverkehrsanlagen, vorstellen. In dem Projekt wurden alternative Streumittel für den Winterdienst von Radwegen untersucht, um die Sicherheit der Radfahrenden bei Schnee und Glätte zu erhöhen und so das Radfahren auch im Winter attraktiv zu halten. Das Projekt lief von 2019 bis 2022 und wurde im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplans gefördert. Es wurde in Zusammenarbeit mit der Stadtreinigung Hamburg, dem Hamburg Institute for Innovation, Climate Protection and Circular Economy, HICE, durchgeführt und von der Technischen Universität Dresden begleitet.
Aber nun zu unseren zwei spannenden GästInnen. Britta Peters arbeitet als Senior Advisor bei der HICE, einem Partnerinstitut der Technischen Universität Hamburg. Und Britta hat das Projekt EWIN geleitet.
Und Dr. Sven Listner arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Verkehrsökologie an der Technischen Universität Dresden. Gemeinsam mit seinen KollegInnen hat Sven das Projekt EWIN wissenschaftlich begleitet.
Zu Anfang fragen wir unsere Gästinnen immer, wie sie sich ihre Stadt in 30 Jahren vorstellen, wenn alles nach ihren Wünschen läuft in der Stadtplanung und Radverkehrsförderung. Von euch würden wir gerne wissen, wie ihr eure Stadt in der Zukunft, auch im Winter, vorstellt. Nennt ihr uns dafür gerne jeweils drei Schlagworte. Britta, magst du beginnen?
Ja, gerne. Also ich stelle mir meine Stadt in 30 Jahren oder die Mobilität in der Stadt auf jeden Fall emissionsfrei vor. Und ich wünsche mir eine Angebotsvielfalt in der Mobilität und das auch ganz besonders im Winter. Und ich wünsche mir auf jeden Fall sichere Mobilität.
Jetzt hat Britta mir schon einige meiner Schlagworte weggenommen, aber ich würde gerne noch ergänzen, dass ich glaube, dass die Stadt in 30 Jahren vor allen Dingen ruhiger sein wird oder sein sollte, weil Fahrzeuge langsamer fahren, gegebenenfalls auch wieder schmalere Reifen haben, als sie das aktuell tun, dass die Luft besser riecht, weil Diesel weniger vorhanden sind, Abschaltanlagen in Dieselmotoren längst Geschichte sind und Britta hat schon gesagt, eine multimodale Vielfalt von Bürgerinnen und Bürgern, die mit allen möglichen Verkehrsmitteln auf dem Weg zur Arbeit sind und nicht im Wesentlichen mit dem Auto.
Ja, das Ziel eures Projekts EWIN ist es ja, alternative Streumittel für Radwege zu finden. Und diese sollen die Sicherheit auf Radwegen bei Schnee und Glätte verbessern, ohne den Grünflächen und Gewässern zu schaden. Und bisher werden für den Winterdienst primär Kies- oder Streusalz verwendet. Aber dieses handelsübliche Streusalz hat für die Umwelt nachhaltig negative Auswirkungen und darf deshalb in Hamburg auf Fuß- und Radwegen nicht verwendet werden. Britta, kannst du das etwas ausführen für uns?
Hamburg ist eine sehr grüne Stadt und hat sehr viele alte Stadtbäume, die sehr schützenswert sind. Und wenn wir die Radwege oder Gehwege mit Streusalz, mit Natriumchlorid streuen würden, wären diese alten Stadtbäume in Gefahr. Und das ist der Grund, warum es nach hamburgischem Wegegesetz in der Stadt nicht erlaubt ist, auf den Radwegen abtauende Streustoffe zu verwenden, sondern wirklich rein abstumpfende Streustoffe.
Und unter abtauenden Streustoffen können wir nämlich Streusalz verstehen, richtig?
Ja, sowohl organische als auch nicht organische Streusalze.
Okay. Ja, aber das ist ja häufig leider nicht zufriedenstellend. Ihr beschreibt ja selbst in eurer Studie, dass es eine zum Teil schlechte Wirkung hat. Zudem gibt es auch Kritik, zum Beispiel durch den ADFC, weil der Split auch Schäden an Fahrrädern verursachen kann. Darüber hinaus ist sowohl die Einbringung, das heißt das Streuen, sowie die Beseitigung des Splits nach dem Winter mit hohem Aufwand verbunden. Denn wenn der Splitt nicht beseitigt wird, kann es zu Gefahren kommen, da Personen mit dem Fahrrad auf den Splitt wegrutschen könnten. Es gibt somit Bedarf, alternative Streumittel zu finden, die der Umwelt nicht schaden und sicher für die Radfahrenden sind. Sven, welche besonderen Anforderungen gibt es allgemein für den Winterdienst von Radwegen?
Ja, im Endeffekt ist es so, dass Radfahrende natürlich eine gewisse Verlässlichkeit und Planbarkeit haben müssen, ob und wie denn die Radwege in einem Zustand sind, dass sie auch nutzbar sind. Und im Endeffekt ist es gerade auf Radwegen so, dass die rein von der Winterdienstpflicht her den Straßen gleichgestellt sind. Also Radwege entsprechen Fahrbahnen, das heißt, sie müssen geräumt werden. Und dabei sollte die Räumung nach Verkehrsbedeutung geschehen. Das heißt, die wichtigsten Strecken des Radwegehauptnetz bzw. Radschnellverbindungen müssen eigentlich mit Beginn des Berufsverkehrs geräumt sein. Die Räumpflicht endet dann in der Regel so gegen 20 Uhr. Da, wo wir besonders gefährliche Abschnitte haben, beispielsweise in Kurven oder an Kreuzungen oder Rampen an Brücken, soll darüber hinaus gestreut werden, um zusätzlich die Sicherheit zu erhöhen. Ganz wichtig ist, glaube ich, für viele Radfahrer, dass Radwege vor allen Dingen eins nicht sein sollten. Sie sollten nicht die Schneeablagefläche für die Kfz-Fahrbahn sein. Das ist was, was in vielen Städten vermutlich noch so passiert. Zumindest melden das ganz häufig Radfahrende zurück, so auch in unserer Umfrage, die wir im Projekt mitgemacht haben. Und es wurde ja gerade schon eingangs erwähnt, dass diese Räumung bei Radverkehr ein bisschen doch andere Voraussetzungen hat, als es beim Kfz-Verkehr ist. Das Fahrrad ist an sich viel leichter, es hat viel schmalere Reifen. Das heißt, es reagiert anders auf Schnee. Es ist anders in seiner Form, wie Schnee durchwalkt wird. Man hat einen anderen Anpressdruck. All das führt dazu, dass Split jetzt nicht unbedingt eine besonders gute Variante ist, die man verwenden kann. Zum einen ist es so, dass wenn man Split während Schneefall einsetzt, es dazu kommt, dass er relativ schnell überdeckt wird, damit gar keine Wirkung mehr entfalten kann, beziehungsweise in dem in Deutschland relativ üblichen Zustand, dass es mal schneit, dann wieder ein bisschen taut, dann wieder ein bisschen schneit und zwischendurch die Nässe überfriert, der Split eben auch einfach absinkt und auch da keine Wirkung mehr entfalten kann. Und was dann noch dazu kommt, ist, dass er meistens auch, wenn schon längst der Schnee wieder weg ist, uns noch bis weit rein in den Frühjahr oder in den Sommer begleitet auf den Radwegen und dann da eigentlich zu einer erhöhten Gefährdung führt. Ja, das ist so in a nutshell das, was für Radfahrende meistens im Winter ja die Gegebenheiten sind, mit denen man arbeiten muss. Und ich glaube, gerade bei den deutschen Wintern ist ein Hauptthema für Radfahrende Reifglätte oder überfrierende Nässe, gar nicht mal so sehr der Schnee. Und da ist ja Split auch keine besonders gute Lösung, sondern da braucht man die eben angesprochenen auftauenden Streumittel bzw. Taumittel in dem Fall.
Ja, spannend. Also mit eurem Projekt Ewin habt ihr ja genau dort angesetzt. Und um alternative Streumittel zu finden, die quasi eine Alternative sind eben zu Split oder auch zu Streusalz und die sich aber für den Winterdienst auf Radwegen gut eignen, habt ihr diverse Tests durchgeführt, sowohl im Labor als auch in der Praxis. Und zuerst habt ihr die Streumittel hinsichtlich verschiedener Eigenschaften, zum Beispiel ihrer Umweltauswirkungen, untersucht. Welche Kriterien mussten diese Mittel denn erfüllen, damit sie quasi in die nächste Runde kamen und auch hinterher in der Praxis getestet wurden? Sven, kannst du dazu was sagen?
Ja, zunächst mal haben wir ein Screening aller verfügbaren Optionen durchgeführt. Das haben die KollegInnen von der Stadtreinigung Hamburg gemacht. Im Wesentlichen gab es da unterschiedliche Kriterien wie Preis, Umweltwirkung und Verfügbarkeiten. Am Ende haben wir da ein Scoring-System eingeführt und die aussichtsreichsten Kandidaten unter den Streustoffen wurden dann ausgewählt. So haben wir uns im Prinzip erstmal eine Shortlist aufgebaut, die aus dann noch 7 Streustoffen bestand, die wir insgesamt mit Vertretern der Stadt Hamburg diskutiert haben. Und darüber hinaus haben wir dann diese 7 Taustoffe, die nach der Diskussion entstanden, in einem Laborversuch getestet. In diesem Laborversuch, das ist im Prinzip ja ein Tauversuch, es wurden Eisplatten mit diesem Streumittel mit dem Taumittel beaufschlagt und dann geschaut, wie bei welcher Temperatur dieses Taumittel wirkt. Da wurde relativ schnell klar, dass beispielsweise Harnstoffe als einer dieser Streuauftauschstoffe ausgeschlossen werden sollte, weil die Tauleistung einfach nicht ausreichte. Hinzu kam noch, dass Kaliumcarbonat als Gefahrstoff klassifiziert wurde und wir uns deswegen dafür entschieden haben, dass es mit ausscheiden sollte. Und am Ende dieser Laboruntersuchung stand dann fest, dass wir drei alternative Streumittel und Natriumchlorid als Referenzmittel verwenden wollen und damit auf die Betriebsgelände zunächst einmal in Hamburg gehen möchten. Das war zum einen auf dem Gelände der Hamburg Port Authority und zum anderen auf dem Gelände von Airbus.
Mit Natriumchlorid meinst du dann auch das Streusalz, richtig?
Genau, im Endeffekt Kochsalz, also das üblicherweise verwendete Streusalz.
Gehen wir doch mal wieder mehr in die Praxis. Britta, nach dem ersten Praxistest auf dem Betriebsgelände wurden eure Favoriten in Hamburg auf der Straße auf zwei sogenannte Pop-up-Teststrecken erprobt. Was sind die Merkmale dieser Teststrecke?
Also wir haben gemeinsam mit den Hamburger Behörden zwei Teststrecken ausgewählt mit unterschiedlichen Bodenbelägen, also mit unterschiedlichen Oberflächen auf den Radwegen. Das war einmal eine Asphaltstrecke und einmal Betonpflastersteine, weil das so die Materialien sind, die zukünftig auf den Radwegen in Hamburg besonders eingesetzt werden. Haben Teststrecken ausgewählt, wo wir möglichst für diese vier verschiedenen Stoffe viermal hintereinander ca. 100 Meter zur Verfügung haben, ohne viel Kreuzungspunkte. Und Teststrecken, wo einfach auch im Winter gut Radverkehr ist, also entweder auf dem Weg Richtung Innenstadt zur Arbeit, also einfach Flächen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass wir dort für unsere Befragung, die wir durchgeführt haben, auch genug Testfahrer finden, recht hoch ist. Diese Teststrecken haben wir dann gekennzeichnet, sie sichtbar gemacht mit Flaggen und Aufstellern und markiert, damit ganz klar ist, dies ist eine Teststrecke, kein üblicher Radweg. Haben die Radfahrenden am Anfang vor Befahren der Teststrecke kurz informiert, was sie erwartet und gebeten, da drüber zu fahren und haben diese Teststrecken dann mit für diese Pilotversuche umgebauten kleineren Streufahrzeugen bearbeitet. Also wir haben keine Standardtechnik am Markt gefunden, die wir hierfür einsetzen könnten, sondern haben kleinere Geräteträger umgebaut mit vier verschiedenen Tanks hinten drauf, in dem die Flüssigstreustoffe gelagert waren und sind dann immer so über eine Breite von, haben hinten einen Sprühbalken angebracht mit einer Breite von 1,50 Meter und haben dann immer 100 Meter jeweils mit einem Streustoff behandelt.
Und Ziel war es ja herauszufinden, wie die Nutzenden diese Streumittel bewerten, zum Beispiel in Bezug auf das Bremsverhalten und welche Unterschiede sie zwischen den Stoffen wahrnehmen. Und dazu habt ihr dann, nachdem ihr die Personen vorher aufgeklärt habt, diese auch direkt befragt vor Ort sowie online. Wer hat denn an diesen Umfragen teilgenommen?
Ja, das waren insgesamt 54 Personen mit einem deutlichen Überhang an Männern. Das waren alles, ich würde sagen, sehr versierte Alltagsradfahrer, also auch Radfahrer, die wirklich bei jedem Wetter Rad fahren. Und im Endeffekt wurde ja auf so einer Fünfer-Skala gefragt, ob sie jetzt einer guten Sichtbarkeit oder guten Bremsbarkeit auf diesem Abschnitt wenig, gar nicht oder sehr stark zustimmen. Und so konnten am Ende die Ergebnisse herausgefunden werden.
Und was waren die Ergebnisse? Also gab es in dem Praxistest Überraschungen bzw. auch Abweichungen zu euren vorherigen Tests im Labor, welche ihr quasi unter perfekten Konditionen durchgeführt habt oder auch eben den Tests auf dem Betriebsgelände?
Nee, da gab es eigentlich keine wirklich großen Überraschungen. Im Endeffekt kann man sagen, dass kein Streumittel total durchfiel. Die Unterschiede waren nicht riesig zwischen den einzelnen Streumitteln, beziehungsweise Auftaumitteln ist ja der korrekte Begriff. Am besten abgeschlossen hat tatsächlich das etablierte Mittel, nämlich das Kochsalz, das Natriumchlorid. Und die beste Alternative dazu stellte noch das Natriumformiat dar.
Welche Stärken und Schwächen konntet ihr denn im Vorhaben analysieren?
Also eigentlich waren wir als die auch an der Teststrecke standen und die Radfahrenden befragt haben, sehr positiv davon überrascht, dass keins der Streustoffe hat zum Beispiel zu irgendwelchen Rutschwirkungen geführt. Wir haben die Radfahrenden auch gebeten, mal zu bremsen, mal eine Kurve zu fahren, ein bisschen zu testen. Und die haben alle gut funktioniert. Die haben alle ein gutes, sicheres Fahrgefühl den Radfahrenden gegeben. Je nach Wetterlage, wir haben ja, wenn ich auch die Betriebsgelände mit reinnehme, zu unterschiedlichsten Wetterbedingungen und Temperaturen getestet, war das Ergebnis unterschiedlich. Wir haben jetzt nicht unbedingt, was glaube ich so der Idealzustand des Radfahrenden wäre, immer einen perfekten schwarzen oder roten Bodenbelag gehabt. Es kam natürlich auch bei tiefen Minustemperaturen mal zu Schneeresten am Rand oder so ein bisschen leichten Schneematsch. Aber das Fahrverhalten war auch unter den Bedingungen gut, beziehungsweise wurde gut und positiv von den Radfahrenden bewertet. Und insgesamt war einfach sehr viel positive Resonanz, dass wir überhaupt an einer Veränderung arbeiten, dass die Stadt und die Stadtreinigung sich überhaupt Gedanken dazu machen und sich bemühen und ein Projekt initiieren und Tests durchführen, um die Situation zu verbessern. Das ist insgesamt schon mal sehr positiv aufgenommen worden.
Also konntet ihr nicht den einen Stoff analysieren, der besonders hervorstach?
Nee, ich würde sagen, wenn wir jetzt weitermachen würden, dann würden wir das Calcium-Magnesium-Acetat wahrscheinlich eher ausschließen, weil es doch ein bisschen zurückblieb hinter den anderen beiden. Natriumchlorid ist ja nur ein Referenzstoff und in Hamburg keine Option aus Umweltschutzgründen. Und mit den anderen beiden könnte man weitermachen.
Ja, wir haben uns ja auch gefragt, da der Winter in Hamburg in dem Erhebungsjahr nicht sonderlich schneereich war und somit ja kein größerer Feldtest leider nicht erfolgen konnte, wie ihr damit dann eigentlich umgegangen seid und wie ihr diese Ergebnisse jetzt dann auch weiter nutzen könnt.
Zunächst mal muss man sagen, dass die Kolleginnen von der Stadtreinigung Hamburg beziehungsweise von Heiß alles Menschenmögliche getan haben, um diesem etwas schneefreien Winter in Hamburg zu begegnen und tatsächlich noch mehrere Stadtreinigungen anderen Städten angesprochen haben. Aber kurzfristig war da leider nichts machbar. Wir haben also durchaus versucht, das noch in anderen Städten zu validieren, beziehungsweise uns den Schnee zu suchen, der in Hamburg eben fehlte. Wenn man sich die Feldtests jetzt anschaut, dann ist natürlich aus wissenschaftlicher Sicht schon zu konstatieren, okay, die Stichprobe hätte durchaus größer sein können. Wir hätten durchaus noch an einem größeren Bereich oder an mehreren Stellen in der Stadt testen können. Und es wäre auch sehr schön gewesen, wenn wir noch ein paar andere Bedingungen gehabt hätten. Wir hatten mehr oder weniger nur 2 bis 3 Testtage im Feldtest. Und die können natürlich nicht alle möglichen Witterungsbedingungen abbilden, die man draußen vorfinden kann. Von daher sind vertiefte Tests schon auch notwendig. Was man aber, glaube ich, sehr gut schon ablesen konnte, waren erste Tendenzen, wie Britta das für uns schon formuliert hat. Calcium-Magnesium-Acetat fällt gegenüber den beiden anderen Alternativen ein wenig ab. Deswegen würde man jetzt vermutlich in weiteren vertieften Tests darauf verzichten und sich eher auf die beiden anderen Kandidaten versteifen.
Mhm. Britta, wie sieht es denn mit der Zulassung aus, der von euch getesteten Stoffe?
Wir haben ja im Rahmen des Forschungsvorhabens auch das Institut für Bodenkunde der Universität Hamburg beteiligt, um die Auswirkungen der alternativen Streustoffe auf die Böden zu untersuchen, auf einen Hamburger Referenzboden, der typisch für die Stadt ist, und zu schauen, wie sind die Einflüsse auf die Hamburger Stadtbäume. Diese Ergebnisse reichen der Hamburger Umweltbehörde jetzt noch nicht ganz, um die Streustoffe tatsächlich zuzulassen. Und wir sind gerade intensiv im Austausch und im Gespräch darüber, welche zusätzlichen Untersuchungen, die gar nicht in der Konzeption des Forschungsvorhabens vorher vorgesehen war, wir jetzt noch zusätzlich durchführen, welche Akteure wir beteiligen, um diese Lücke zu schließen, dass die Behörde sich genug einfach Datenmaterial, Studienergebnisse vorliegen hat, um diese Zulassungsfrage beantworten zu können, diese Entscheidung treffen zu können. Da geht es vor allen Dingen um die Frage, welche Auswirkungen haben diese alternativen Streustoffe auf stehende Gewässer. auf die Organismen, die in diesen stehenden Gewässern leben, aber auch nochmal auf die Frage auf Organismen in den Böden, das Zusammenspiel zwischen Boden und Baum. Und das Ganze soll stattfinden anhand von so Expositionsszenarien. Was wäre denn ein durchschnittlicher Winter? Wie viel Streustoffe bringen wir denn überhaupt in einem durchschnittlichen Hamburger Winter tatsächlich auf? Von welchen Mengen reden wir hier eigentlich? Und was wäre denn so der Extremwinter, die Situation? Und wie viel wäre das da? Und ist das überhaupt relevant? Und zu welchen Veränderungen in den Systemen führt das? Das ist für Hamburg wirklich ein sehr wichtiger Punkt, weil es soll, wenn das Hamburgische Wegegesetz angefasst wird, da eine Veränderung kommt und wir wirklich die Erlaubnis bekommen würden, mit alternativen Streustoffen oder einem anderen, entweder mit beiden oder auch einem von beiden, in der Stadt aktiv zu werden, dann nur, wenn sichergestellt ist, dass es keine Umweltschäden gibt. Und dann wäre quasi der nächste Schritt, den wir als Stadtreinigung Hamburg und Heiß gehen würden, zu sagen, wenn die Tendenz da positiv ist, dann würden wir nochmal in einen etwas größeren betrieblichen Maßstab gehen und nochmal Tests von längeren Teststrecken und mit Winterdiensttechnik, die etwas fundierter, besser einstellbar, feinjustierbar hinsichtlich der auszubringenden Streumengen und so ist, um da auch einfach nochmal etwas breiter und weiter zu testen.
Ja, spannend. Ich habe jetzt eine etwas allgemeinere Frage auch. Also aufgrund des Klimawandels gibt es ja vermehrt milde Winter, also wie auch in eurem Erhebungsjahr. Dennoch müssen die Kommunen natürlich auch auf plötzliche Wintereinbrüche, Glätte oder auch große Schneemengen vorbereitet sein, um die Mobilität der Menschen sicherzustellen und auch Unfälle weitestgehend zu vermeiden. Das bedeutet natürlich spontan einen hohen Einsatz von Personal sowie auch Einsatzfahrzeugen. Britta, wie geht ihr denn mit dieser Herausforderung um?
Der Winterdienst, den die Stadtreinigung Hamburg in der Stadt Hamburg durchführt, um den Verkehr zu sichern, der läuft auch bei geänderten Wetterverhältnissen weiter wie bisher. Das heißt, es sind in den Wintermonaten 600 bis 800 Mitarbeiter gegebenenfalls in Rufbereitschaft. Was man auf jeden Fall zu dem Winterdienst auf Fahrradwegen sagen kann und was auch schon Punkt im Forschungsvorhaben war. All die Alternativen, Sven hat es vorhin schon mal angesprochen, werden mit Sicherheit teurer sein als der momentan aufgebrachte abstumpfende Kies. Und es ist natürlich auch für die Genehmigungsbehörden in Zeiten knapper Haushalte schwierig, extra Finanzmittel zu mobilisieren, wenn die Winter so mild sind. Also das ist auf jeden Fall noch ein Punkt, der in der Diskussion ist. Gleichzeitig wollen die Stadt Hamburg und viele andere deutsche Kommunen auch den Fahrradverkehr im Winter fördern, bessere Bedingungen schaffen, sichereres Fahrradfahren ermöglichen. Die Winter werden milder und wie bekommt man die Finanzmittel? Das ist leider eine etwas unglückliche Situation.
Aber ja, trotz eures milden Winters in dem Erhebungsjahr hast du, Sven, das ja auch gerade schon gesagt, dass die Personen, die eben Rad gefahren sind, auch wenn der Winter nicht so hart war, primär männlich waren und auch sehr versierte Allwetter-Radfahrende. Und das zeigt ja schon, dass auch wenn die Winter eben nicht mehr so kalt sind, auch diese milden, nassen Wetterbedingungen, dass es da trotzdem den Bedarf gibt, dass Kommunen eben den Radverkehr auch im Winter fördern, ja, damit auch einfach alle Personen aufs Rad steigen können.
Man merkt ja schon auch, wenn es dann doch mal so einen Wintereinbruch gibt, dass es leider nicht der Fall ist, dass irgendwie Radwege genauso geräumt werden wie die Fahrbahn häufig. Es ist einfach auch eine hohe Herausforderung. Aber deswegen nochmal die Frage an dich, Sven, ob du da auch irgendwie eine Empfehlung hast. Wie können sich die Kommunen denn besser aufstellen, um dann tatsächlich auch tatsächlich ihre Ziele auch zu erreichen, den Radverkehr genauso freie Bahn zu räumen, wie es für den Autoverkehr gemacht wird in vielen Städten. Ich würde nicht sagen, dass es überall so ist. Da könnte ich jetzt nicht zu sagen, aber in vielen Städten. Hast du da noch irgendwelche Empfehlungen zu?
Ja, also wenn wir jetzt erstmal beim Winterdienst bleiben, da geben sich ja mittlerweile recht viele deutsche Städte sehr ambitionierte Winterdienstkonzepte, die extra Radwegenetze priorisiert in Ihrem Winterdienstkonzept mit drin haben, um die freizuhalten. Wie gut diese dann letztlich umgesetzt werden und ob die nicht vielleicht auch ein kleines bisschen mal einen Anlauf brauchen und vielleicht gerade noch nicht so gut funktionieren, das entzieht sich aktuell noch meiner Kenntnis. Unsere Radfahrenden, die wir befragt haben im Rahmen der EWIN-Studie, die haben vorsichtig formuliert, da noch Verbesserungsbedarf in vielen Kommunen gesehen. Aber Radfahren im Winter heißt nicht nur, dass der Radweg frei sein soll von Laub oder Schnee, sondern es heißt auch, dass man beispielsweise bei der Beleuchtung als Kommune dafür sorgen muss, dass Radwege gut beleuchtet sind. Wenn große Teile des Hauptradwegenetzes, wie beispielsweise bei uns im Dresden der Elbe-Radweg, gar nicht beleuchtet sind, dann ist das im Winter auf jeden Fall was, was bestimmt auch einige Menschen abschreckt. Niemand fährt gerne in einer vollständig dunklen Umgebung, auch wenn mittlerweile die Fahrradlichter immer besser wären. Da spielen also viele Dinge ineinander, wenn man Radverkehr im Winter fördern möchte. Und gleichzeitig möchte ich noch dazu sagen, das kam vor uns ein bisschen kurz, als es um die Genehmigung der alternativen Streumittel in Hamburg ging. Hamburg ist eine Stadt, die, ich will nicht sagen, ein Sonderfall ist, aber es ist so, dass ja in anderen Kommunen Natriumchlorid bzw. Kochsalz oder eine Lösung daraus durchaus erlaubt ist im Winterdienst auf Radwegen. Schlussendlich haben wir für unsere alternativen Streumittel in der wissenschaftlichen Begleitung auch eine Lebenszyklusanalyse durchgeführt und geschaut, was ist denn in der Herstellung oder der Ausbringung von diesen alternativen Streumitteln gegebenenfalls anders, als es bei Natriumchlorid ist. Und wenn wir uns die globalen Umweltwirkungen anschauen, dann waren eigentlich alle Alternativen schlechter als Natriumchlorid. Und schlussendlich haben wir, wenn wir das jetzt mal übertragen auf alle Städte in Deutschland betrachten, mal dieses Sonderbeispiel Hamburg ein bisschen außen vor nehmen, haben wir immer eine Abwägung. Lokal negative Effekte durch das Kochsalz gegenüber eher globaleren negativen Effekten wie einem schlechteren CO2-Fußabdruck oder einem höheren Versauerungspotenzial oder ähnlichem von den Alternativen. Und gerade vor dem Hintergrund, dass man sagt, okay, vielleicht haben wir gar nicht mehr so harte Winter, vielleicht ist es gar nicht mehr so dramatisch, dass man auch den Kochsalzeinsatz freigibt, kann man diese Diskussion natürlich auch nochmal anders führen, global gesehen, also jetzt auf die Bundesrepublik bezogen. Gleichwohl müssen in den einzelnen Städten die Satzungen angepasst werden. Und da ist es schon auch völlig korrekt, wie dieser Prozess in dem Rahmen dieses Projektes und auch getrieben von der Stadtreinigung Hamburg in Hamburg abgelaufen ist. Aber letztendlich ist es ein Stück weit immer eine Abwägung zwischen in dem Fall so ein bisschen, ich will nicht sagen Pest oder Cholera, aber man muss sich für ein Übel entscheiden und schauen, was ist das Kleinere, um positive Wirkungen, in dem Fall freie Radwege zu erzeugen.
Sven, kannst du vielleicht noch mal ein bisschen spezifizieren, warum denn jetzt der Einsatz von diesen neueren Stoffen, die ihr jetzt untersucht habt in eurem Projekt, so viel teurer wäre, als das handelsübliche Streusalz einzusetzen? Wenn du jetzt sagst, okay, wir haben mildere Winter, wir müssen die eh nicht so häufig einsetzen, diese Stoffe, kann man dann nicht auch sagen, ja, dann nehmen wir einfach den etwas teureren Stoff?
Es hilft ja nicht nur, dass man sagt, okay, wir kaufen den teureren Stoff, der muss auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort in der ausreichenden Menge zur Verfügung stehen und beziehbar sein und gleichzeitig verarbeitbar sein. Der große Vorteil von Streusalz ist, dass man das ganz gut lagern kann, dass man das relativ einfach aus der Erde holen kann. Bei allen Alternativen ist es so, dass wir über chemische Produkte reden, die tatsächlich auch in der Erzeugung eine gewisse Vorkette mit sich bringen. Das ist alles dann etwas komplexer, als es bei Streusalz der Fall wäre.
Ja, wir haben für das Forschungsvorhaben natürlich jetzt erstmal nur Kleinstmengen bezogen. Da kann man sicherlich die Preise nicht unbedingt eins zu eins vergleichen. Aber wir haben die Streustoffe in der Konzentration verdünnt, angemischt. Und wir wissen ja vorher nicht, wie der Winter wird. Also wir können ja nicht mit Sicherheit sagen, es wird ein milder Winter und es reicht, eine kleine Streustoffmenge vorzuhalten. Das heißt, die Streustoffmengen müssen so vorgehalten werden, dass auch ein extremer Winter abgedeckt werden kann. Gerade wenn die Bezugsquellen zum Teil in China liegen, dann sind natürlich auch die Wege, um Streustoffe nachzubeziehen, viel länger und aufwendiger. Hinzu kommt, dass Kommunen wie Hamburg, die derzeit abstumpfende Streumittel einsetzen, also Kies auf Radwegen, ja auch ganz andere Streutechnik haben. Das heißt, wir haben kleine Fahrzeuge für die Radwege, die feste Streustoffe ausbringen, aber nicht Flüssigstreustoffe. Das heißt, wenn wir jetzt umstellen auf flüssige abtauende Streustoffe, sind es auch noch zusätzliche Kosten für die Fahrzeugtechnik, die angepasst werden muss und neu beschafft werden muss.
Also was man vielleicht dazu noch ergänzen sollte, ist Natriumchlorid, also Kochsalz, steht ohnehin zur Verfügung, weil wir die Fahrbahn für den Kfz-Verkehr damit behandeln. Und wir behandeln damit auch alle Radfahrstreifen, die auf Fahrbahnebene geführt werden. Und wir können auch gemeinsame Geh- und Radwege, die auf einem Hochboot mit Kanalisationseinlauf da sind, mit Natriumchlorid behandeln. Diese Sonderfälle, über die wir reden, das sind im Endeffekt alles Radwege, die separat geführt werden, die keinen Ablauf in die Kanalisation haben oder Gehwege. Ein großer Teil des hamburgischen Straßennetzes wird also ohnehin weiterhin mit Natriumchlorid behandelt. Es ist ja nicht so, dass wir das sonst gar nicht nutzen. Und die Mengen, die dabei ausgebracht werden, die sind vermutlich verhältnismäßig hoch im Vergleich zu dem, was auf den separaten Radwegen ausgebracht werden würde. Das erschwert das Thema sozusagen auch noch so ein bisschen. Oder beziehungsweise verschiebt es den Einsatz alternativer Streustoffe ein bisschen ökonomisch zu deren Ungunsten, weil wir ja die theoretisch nutzbare alternative Streusalz ja quasi fast unbegrenzt zur Verfügung haben.
Trotzdem ist es auch so, dass unsere Erfahrung in Hamburg ist, dass der Einsatz von Streusalz auf diesen Radstreifen, die auf der Fahrbahn sind, trotzdem nicht dieselbe Wirkung zeigt wie auf der Fahrbahn. Sven, du hast es vorhin einleitend schon mal gesagt, Fahrräder haben viel schmalere Reifen, die durchwalken diesen ausgebrachten Streusalz gar nicht so wie die Autos auf der Fahrbahn, die zusätzlich noch Wärme abstrahlen. Also in Hamburg ist es deswegen so, dass wir diese Radstreifen zweimal behandeln, um überhaupt eine ähnliche vergleichbare Wirkung zu erzeugen wie auf den Fahrbahnen.
Super spannend und ja interessant, was es da doch alles für unterschiedlichste Stoffe gibt, worauf man achten muss. Ist doch nicht so einfach, wie man das vielleicht so als Nutzerin denkt. Wir würden ganz gerne noch mal wissen, was Kommunen denn darüber hinaus oder vielleicht noch weiter tun können, um das Radfahren im Winter ja zu vereinfachen, zu ermöglichen, zu verbessern, sicherer zu machen. Also da denke ich jetzt auch gerade daran, ob man nicht auch noch irgendwie im Bereich Kampagne oder Bildung, also was ist quasi notwendig, um halt auch mehr Leute wirklich das Rad zu bringen im Winter?
Also ich glaube, dass Sicherheit, subjektive Sicherheit eine große Rolle spielen, gerade wenn wir auch Frauen und mehr Kinder dazu bringen wollen, im Winter Rad zu fahren. Und dafür brauchen wir vor allen Dingen eine gute Beleuchtung, gute Sichtbarkeit überall. Das fängt damit an, dass man Eckenparken stärker ahnden muss, dass man für gute Sichtbeziehungen gerade im Winter, wo ohnehin früh dunkel, nachmittags dunkel, wo man ohnehin ja größere Schwierigkeiten hatten, Menschen zu erkennen gegebenenfalls, egal aus welcher Perspektive, vom Fahrrad oder vom Auto aus. Man muss für gute Sichtbarkeit sorgen. Das kann mit Kampagnen für mehr ja, High-Vis im Radverkehr gesorgt werden. Das kann aber auch damit erledigt werden, dass man tatsächlich dafür sorgt, dass die Markierungen in einem guten Zustand sind, dass sie gegebenenfalls selbst ein bisschen mitleuchten bzw. reflektieren. Das kann, wie ich schon angesprochen habe, oder sollte auch beinhalten, dass man Sichtachsen frei hält als Kommune, und es sollte vor allen Dingen auch beinhalten, dass man sich über die Gedanken über die Straßenbeleuchtung macht. Auch das sind alles Punkte, die können für aktive oder sind relevant für aktive Mobilität. Wir reden ja nicht nur über den Radverkehr, wir wollen ja eigentlich auch, dass das Fußgehen sicher ist. Dementsprechend ist es auch in der Güterabwägung, ob jetzt eine historische Beleuchtung in einer Stadt, die allerdings von der Leuchtstärke und den Abständen her überhaupt nicht mehr ausreicht, um Gehwege und Radwege ausreichend hell zu gestalten, ob das nicht auch überdacht werden müsste zukünftig, wenn man denn aktive Mobilität in den dunklen Jahreszeiten stärker fördern will.
Sven, in dem Flyer von eurem Projekt Hamburg taut auf, hast du ja 10 Tipps für Radfahren im Winter zusammen, die sich an die Radfahrer richten. Welche Top 2 dieser Hinweise findest du denn besonders wichtig? Würdest du gerne unseren HörerInnen mitgeben, damit sie auch durch diesen Winter sicher kommen?
Das fällt mir jetzt schwierig, da 2 rauszugreifen. Eigentlich sind die alle sehr, sehr wichtig. Ich glaube, auf der persönlichen Ebene kann Radfahren gut dafür sorgen, dass sie selber gut sichtbar sind, ausreichend beleuchtet und vielleicht auch mit reflektierenden Sachen ausgestattet. Und wenn wir jetzt auf das Rad schauen, ist, glaube ich, tatsächlich ausschlaggebend, mit was für Reifen man im Winter unterwegs ist. Es bietet sich aus meiner Sicht schon an, mit ausreichend Profil und gegebenenfalls sogar mit extra Winterreifen zu fahren und dabei aber trotzdem die Fahrweise ein bisschen anzupassen, also die Geschwindigkeit gegebenenfalls ein Stück mehr zu reduzieren, gegebenenfalls vorsichtiger in Kurven zu fahren, die Lenkbewegungen etwas vorsichtiger auszugestalten und vor allen Dingen einen längeren Anhalteweg einzuplanen. Das sind aus meiner Sicht so wirklich die wichtigsten Sachen, die man als Radfahrender tun kann, damit man sich im Winter nicht verletzt.
Also das Rennrad ist dann nicht so ideal im Winter.
Nein, da würde ich eher zum Mountainbike tendieren.
Ihr habt dieses Projekt ja interdisziplinär durchgeführt, also von seitens der Kommune Hamburg sowie mit der mit der wissenschaftlichen Begleitung. Sven, was hast du denn vielleicht auch von der Arbeit von Britta aus der, die ja mehr den Praxisbezug hat, auch zu der Stadtreinigung Hamburg gelernt? Also gibt es was, was dich irgendwie besonders beeindruckt hat?
Ja, irgendwie bin ich in das Thema anfangs relativ naiv aus Radfahrersicht rangegangen, was ich mir selber wünschen würde. Und ich habe erst in der Zusammenarbeit mit Britta mitbekommen, wie vielschichtig und komplex dieses Thema Winterdienst eigentlich ist, was das für ungeheuer große Aufwände erfordert, das nötige Personal, die nötigen Materialien, die nötige Technik vorzuhalten und wie schwierig das gerade in der Zeit mit Covid und hohem Krankenstand auch war, dann tatsächlich seiner eigentlichen Verpflichtung nachzukommen. Und ein Stück weit ist da sozusagen in mir ein Verständnis gewachsen, dass man natürlich auch als Radfahren da immer einfordern kann, dass sofort alles 7 Uhr perfekt geräumt ist, aber dass auf der anderen Seite auch Menschen stehen, dass alles, was dahinter steckt, ein wirklich extrem komplexer Prozess ist. Das war mein größtes Takeaway aus diesem Projekt, dass Winterdienst wirklich, wirklich ungeheuer komplex ist.
Und Britta, was konntest du vielleicht von der Arbeit von Sven, also auch von dieser wissenschaftlichen Begleitung der Technischen Universität Dresden lernen?
Die Stadtreinigung Hamburg ist ja schon seit einigen Jahren immer wieder Praxispartner in Forschungsprojekten und testet gerne neue Ansätze und neue Versuche, aber dann halt mit wissenschaftlicher Begleitung, um das Ganze einfach weiter als diese organisatorischen, praxisbetrieblichen Aspekte zu analysieren, zu verstehen. Und ich glaube, auch wenn ich aus der Praxis komme, ging es mir ähnlich wie dir, Sven. Ich habe auch viel über Winterdienst in diesem Projekt gelernt und über die Komplexität. Und ich glaube, besonders spannend fand ich diese ganzen Ökobilanzierungen und wie unterschiedlich auch die Ergebnisse dabei waren, weil wir ja doch immer so sehr auf Hamburg und Hamburger Sicht und der Stadtbaum, also sehr, sehr kleinteilig gucken und die Bäume schützen wollen und das ja auch der richtige Weg ist und gleichzeitig, wie viele andere Aspekte, ist dann aber noch auch in der Herstellung und im Transport und im größeren Maßstab zu betrachten und zu analysieren, gibt es, war mir vorher nicht so bewusst. Und das müsste man eigentlich auch noch viel ganzheitlicher betrachten, viel stärker in den Fokus nehmen, vielleicht auch über Kommunengrenzen hinaus.
Ja, toll. Genau, Interdisziplinarität merken wir auch immer, wie wichtig das ist und diese wissenschaftliche Praxisarbeit gemeinsam zu denken.
Ja, von Britta und Sven haben wir heute spannende Einblicke in das komplexe Thema Winterdienst auf Radwegen bekommen. In ihrer Studie haben die beiden alternative Streumittel untersucht, denn das handelsübliche Kochsalz hat negative Auswirkungen auf die Umwelt und ist deswegen in Hamburg nicht zulässig auf Geh- und Radwegen. Und auch der bisher genutzte Rollsplit ist hinsichtlich der Wirkung nicht zufriedenstellend. In der Studie haben sie verschiedene Tests im Labor und in der Praxis durchgeführt und 2 Stoffe identifiziert, die sich besonders gut eignen. Dennoch habe ich gelernt, dass der Einsatz dieser chemischen Stoffe auch aufwendig und kostspielig ist und mit komplexen Produktionsketten zusammenhängt. Die Bedingungen im Winter, die sind leider schwer vorhersehbar und der Winterdienst muss trotz zunehmender milder Winter auch auf viel Schnee und Eis vorbereitet sein. Hier punktet das Kochsalz, da es gut gelagert werden kann und sowieso für das Streuen der Fahrbahn verwendet wird. Neben dem Einsatz geeigneter Streumittel sollten Kommunen aber auch Radwege bei der Räumung priorisieren und auch für eine gute Beleuchtung sorgen, damit mehr Menschen im Winter das Fahrrad nutzen. Darüber hinaus können diese auch Tipps an die Radfahrenden geben, wie sie selbst zum Beispiel durch geeignete Reifen oder Kleidung ihren Komfort beim Radfahren erhöhen können im Winter.
Ja, vielen Dank, Britta und Sven, dass ihr uns heute einen spannenden Einblick in den Winterdienst für Radwege gegeben habt. Die Studie sowie weitere Links zum Thema findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und vielen Dank auch an unsere Hörende, dass ihr eingeschaltet und euch neues Radwissen angehört habt. Danke auch an das gesamte Team von Fair Spaces und an unseren Fördergeldgeber, dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr.
Und möchtet ihr die nächste und auch keine weitere Folge verpassen? Dann folgt uns auf LinkedIn, Mastodon oder abonniert unseren Newsletter. Und auch alle Links dazu findet ihr auf unserer Webseite fair-spaces.de. Und in unseren Shownotes findet ihr zudem noch weitere Informationen zu dem Thema und zu den Studien und natürlich auch zu den 10 Tipps für das sichere Radfahren im Winter. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.